Wir hören noch einmal auf Losung und Lehrtext von heute, dem 21. Februar. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und der Lehrtext: Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt. Wir wollen beten. Lieber Herr, ganz herzlichen Dank für dein Wort. Du sagst uns persönlich zu, nicht mehr, als ihr ertragen könnt. Dafür danken wir dir, dass in diesem Wissen wir geborgen unsere Straße ziehen und in dieser Gewissheit unsere Hände in deine Hand legen dürfen. Wir danken dir, Herr. Du kennst uns, von woher wir gekommen sind. Du weißt, was wir mitgebracht haben im Kopf, im Herzen und im Körper. Du kennst uns, Herr. Und wenn wir heute Abend dein Wort betrachten, dann irgendwie begegne uns, tröste uns, gib uns Freude und Zuversicht ganz neu, segne uns einfach, so wie es jeder von uns bedarf. Wir warten auf das Wirken deines Geistes, auf dein Segnen durch dein Wort, einfach auf deine Gegenwart. Wir denken heute Abend auch an die, die hier sein wollten und nicht mehr können. Grüße sie, sei mit ihnen. Wir danken dir, Herr, für diesen Abend und für diese Stunde. Amen. Wir wollen noch mal ein Lied singen, und zwar 321. 321, die vier Verse. Wir lesen den Text für heute Abend aus Römer, aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Römer, Kapitel 6, Vers 1 bis 11. Was folgt nun daraus? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade sich umso reicher erweise? Nimmermehr. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, in ihr noch weiterleben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib abgetan sei, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist dadurch von jedem Rechtsanspruch der Sünde freigesprochen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir zuversichtlich, dass wir auch mit ihm leben werden. Da Christus, wie wir wissen, nach seiner Auferweckung von den Toten nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn den Tod, den er gestorben ist, hat er der Sünde ein für allemal entrichtet. Das Leben aber, das er jetzt lebt, ist Leben für Gott. Ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber Leben für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wie Sie ja wissen, ist der Römerbrief ein vorbildlicher Brief im Aufbau des Inhaltes desselben. Wir haben im Kapitel 1 die Schuldfrage, die Offenbarung des Zornes Gottes über die Schuld des Menschen. Wir haben in Kapitel 2 bis Kapitel 5 die religiöse Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er antwortet Paulus allein durch den Gnadenthron, durch das Kreuz. Der Apostel Paulus zeigt in den ersten Kapiteln, die Grundfrage eines Menschen ist immer die religiöse Frage. Ist die Frage, wie ist die Beziehung zwischen mir und Gott? Das ist die entscheidende Frage. Von der Frage heraus entwickeln sich alle anderen Fragen. Und wir haben hier von Kapitel 6 bis Kapitel 8 die leiblich-sittliche Frage. Wie werde ich ein Täter des Willens Gottes? Kapitel 6. Wie kommt der Sieg über die Sünde in mein Leben hinein, indem die religiöse Frage gelöst ist? Wie lebe ich in der Heiligung? Könnte man auch sagen. Also Kapitel 1, die Schuldfrage, Zorn Gottes, Kapitel 2 bis 5, die religiöse Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, das Kreuz? Kapitel 6 bis 8, wie lebe ich als einer, der die religiöse Frage gelöst hat durch den Glauben an Jesus? Wie werde ich ein Täter des Willens Gottes mit dem Sieg über die Sünde? Und die Verse, die wir eben gelesen haben, ist der Eingang dieses neuen Abschnittes, der sich über 6, 7 und 8 durchzieht. Wir sehen den Eingang in diesen Abschnitt aufgrund von Kapitel 5. Und in Kapitel 5 wird ja im ersten Abschnitt sehr deutlich herausgestellt, was wir haben. Ich möchte es nicht wiederholen, nur sagen, habende Frieden mit Gott. Habende steht dort lebendige Hoffnung. Habende Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Habende gerechtfertigt durchs Blut des Lammes. Habende versöhnt. Wir merken also, Kapitel 6 versteht man nur, wenn man als Habender von Kapitel 5 in Kapitel 6 hineingeht. Man kann nicht Kapitel 5, den Reichtum des Habens im Glauben an Jesus, vergessen und nun in eigener Kraft und wenn sie noch so fromm wäre, das zu verwirklichen suchen, was Kapitel 6 uns sagt. Dann ist Heiligung Krampf. Absoluter Krampf. Und Werkerei. Nein, Kapitel 6 basiert auf der Lösung der Frage, einen gnädigen Gott durch den Glauben und damit reich beschenkt. Und darum kannst du so leben. Interessant, Kapitel 6 ist ja aufgegliedert in zwei Teile. Der erste Teil in Vers 1 fängt mit den gleichen Worten an wie der Anfang in Vers 15 des zweiten Teiles fast. Wörtlich. Das Besondere in unserem Abschnitt ist das Nebeneinander von Indikativ und Imperativ. Indikativ, da meine ich, was Gott getan hat. Indikativ, Aussage, was wir sind in Gottes Augen. Und weil das so ist, was wir darum tun sollen. Das ist dann der Imperativ. Und wir sehen in Kapitel 6, wir kommen nachher auf die Verse noch, das Indikativ, was du hast, was du bist in Jesus und was Jesus von dir fordert in deinem Leben, eine unauflösbare Einheit ist. Beide Dinge gehören zusammen. Die kann man nicht trennen. Sonst wird entweder Erlösung, religiöse Oberflächlichkeit, als religiöses Gummibärchen oder Nachfolge Jesu wird zur Gesetzlichkeit, wo ich ihn erfreuen muss und wenn es mit knirschenden Zähnen sein soll. Nein, indikativ, was du bist und was du hast und wie du leben sollst, imperativ gehören zusammen. Selbstverständlich wird in unserem Kapitel vorausgesetzt, dass die durch den Glauben entstandene Gemeinschaft mit Jesus unbedingt in der Überwindung der Sünde und in einem Leben, das ihn erfreut, gipfeln möchte. Anders ausgedrückt, dahinter steckt, dass ein Erlöster um jeden Preis das Anliegen hat, Jesus zur Freude leben zu wollen. Das schließt Rechtfertigung in sich in Kapitel 4, 5 im Römerbrief. Also, der Gläubige wird hier in Kapitel 6 aufgerufen, in der Konsequenz seines Errettetseins zu leben und zu handeln. Wenn wir Kapitel 6, die ersten Verse lesen, dann kommt uns sofort in Sinn, wie oft wir konfrontiert werden, besonders von jungen Leuten, die im Blick auf die Taufe genau Kapitel 6 zitieren und sagen, ja, sehen Sie, Herr Vater, da steht's, darum muss ich mich noch einmal taufen lassen. Lassen Sie mich das deutlich sagen. Kapitel 6 ist keine Tauflehre. Paulus hat hier keine Tauflehre entwickelt. Und Kapitel 6 ist nicht Anlass, den über 300-jährigen Taufstreit durch Kapitel 6 beendigen zu wollen. Damals war es doch wohl so, in der Praxis, dass gläubig gewordene getauft wurden, untergetauft und getauft wurden. Als Zeichen, als Symbol, als Zeugnis nach außen, was im Glauben und allein durch Glauben nach innen geschehen ist. Und daher benutzt Paulus die Taufe als Symbol. Nicht als Lehre, mit der wir hausierend jedem eines übers geistliche Ohr braten sollten. Mir ist das ganz wichtig, weil ich das oft erlebe. Hier steht nichts, aber überhaupt nichts, was wir nicht allein aus Glauben hätten. Allein. Und nicht durch die Taufe. Die Taufe wird hier erwähnt als ein Symbol dessen, dass wir durch Glauben an Jesus in die Gemeinschaft mit ihm hineingebracht worden sind, dass Paulus sagen kann, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist nicht durch Wasser geschehen. Aber das Wasser hat es damals symbolisiert, so wie du da drunter bist, unterm Wasser. So bist du ganz in Christus drin und kannst nun in diesem Christus seiend dein Leben gestalten. So ist es hier gedacht, als Symbol. Das Wasser, sagt Luther, tut es wahrlich nicht. Hier geht es also nicht um eine magische Wirklichkeit des Taufwassers, sondern das Leben des Glaubenden wird hier gezeichnet als in Christus seiend, in Christus hineinversetzt werdend und als solcher leben können. Das Gestorbensein mit Christus und Auferstandensein ist allein durch den Glauben an Jesus geschehen. Die Taufe hat symbolisiert damals, aber es wurde nicht vermittelt durch einen Akt irgendeines Menschen. Mir ist das wichtig, vorauszuschicken, um so den Zusammenhang nach meiner Sicht richtig zu sehen. Er sagt hier, wir sind in Christus hineingetauft. Und er sagt, durch den Glauben bist du in Christus drin und er in dir. Es ist der Ausdruck im Griechischen der tiefsten Gemeinschaft, die zwischen Menschen überhaupt entstehen kann. Das ist durch den Glauben geschehen. Also er weist wieder darauf hin, was eigentlich im Leben eines Gläubigen passiert ist. Er ist ja nicht nur bekehrt, er ist ja nicht nur ein Mensch geworden, der in den Himmel kommt, sondern er ist ein Mensch geworden, der ganz engstens in der Gemeinschaft, in der Lebensverbundenheit mit Jesus nun lebt. Und das sieht Gott so. Es ist mir wichtig, dass wir hier, wenn wir jetzt die Verse entlang gehen, bedenken, so sieht Gott uns. Nach Gottes Urteil sind wir so und darum sollen wir dementsprechend handeln. Also nicht, weil wir uns so fühlen oder weil wir die Stimmung hätten, wahrlich nicht. Er sagt in Vers 1, was folgt nun daraus? Er geht auf eine Frage ein, der Apostel Paulus. Auf eine Frage, die etwa lautet, wenn in der Sünde und durch Sünde tun die Gnade Gottes, wie du es in Kapitel 3 dargestellt hast, immer größer wird, dann ist doch logisch, dass wir fest drauf los sündigen, damit die Gnade noch größer wird. Das steckt dahinter. Und auf die Frage geht er ein und sagt, sollen wir in der Sünde verharren, damit sich die Gnade noch reichlich erweise? Nimmermehr. Dahinter steckt Empörung. Das Wort nimmermehr heißt ein absurder, ein empörender, ein unmöglicher Gedankengang bei denen, die das gedacht haben. Die haben nie verstanden, was Gnade ist. Gnade empfangen, sagt Paulus hier, kann nie das Denken auslösen, in der Sünde zu beharren, damit die Gnade größer wird. Das ist abnormales, ungeistliches Denken. Er sagt nimmermehr. Unmöglich, sowas überhaupt zu denken, das steckt dahinter hier. Wir merken also, er geht auf eine Frage ein, die wohl im Raum stand, wahrscheinlich von den Juden. Denn denen ging damals das Reden von der Gnade ganz sicher auf den Wecker. Sie haben gesagt, das und das und das hast du zu befolgen. Und Paulus sagt, nein, du hast an Jesus zu glauben. Und er sagt in Vers 2, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, in ihr noch weiterleben? Liebe Brüder und Schwestern, das heißt doch gar nichts anderes in unserem Abschnitt. In Gottes Urteil sind wir, die wir heute an Jesus glauben, damals schon in Gottes Augen mit in den Tod Christi, in der Überwindung der Sünde hineingenommen. So sieht Gott uns. Nicht als solche, die der Sünde sterben wollen, sondern die der Sünde gestorben sind. Hier steht nicht im Urtext, dass wir allmählich der Sünde sterben sollen. Das steht nicht da. Sondern wir sind vollendet der Sünde gestorben im Urteil Gottes. Wir sind nicht mehr im Machtbereich der Sünde. Wir sind im Versuchungsbereich der Sünde. Aber wir leben im Machtbereich Jesu. Ist das nicht Evangelium? Dass der Apostel hier sagt, Brüder und Schwestern, in den Augen und im Urteil Gottes sind ihr der Sünde gestorben. Ihr seid überhaupt keine Pflicht der Sünde gegenüber mehr schuldig. Und ihr habt keinen Anspruch mehr an euch. Ihr lebt nun mit Gott, weil ihr, betont er in Vers 3, in Christus seid. Weil ihr nun mit Haut und Haaren in und zu Christus gehört. In 2. Korinther 5 sagt, es ist Neues geworden. Das Wort neu zeigt eigentlich die tiefste Bedeutung der Hinwendung zu Jesus an. Das Letzte in der Bibel ist neue Himmel, neue Erde. Dieses Neuschaffende, was dort zum Ziel kommt, hat Gott bei einem gläubig gewordenen jetzt schon angefangen. Wir stehen also in einer Phase des totalen Neuwerdens in der Vollendung drin, heute schon. Und da drin, die Realität der Sünde, sind wir gestorben. Wir kommen nachher auf die praktischen Auswirkungen. Vers 4 dann. Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit wie Christus von den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das Wort Wandel ist das Bild des Verhaltens und Benehmens eines Christen. Weil wir mit ihm gestorben sind, wir mit ihm auch auferweckt, und daher können wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, benehmen, verhalten, das ihn verherrlicht, das ihn groß macht, wo sichtbar wird, wir haben völlig andere sittliches Verhalten wie andere. Das ist möglich, nicht aus krampfhafter Anstrengung, sondern weil ihr neu seid. Und das, finde ich, ist frohe Botschaft. Wir sind neu durch den Anschluss an Jesus. Nicht, weil ich es fühle, weil ich es denke, weil ich es empfinde, sondern weil es Gott mir sagt, du bist neu. Seht ihr? Und dann auf einmal heißt dieses Wandeln zum Beispiel, was in Epheser 5, Vers 3 steht, Unzucht aber und Unsittlichkeit jeder Art oder Geldgier dürfen bei euch nicht einmal zum Gegenstand eurer Gespräche gemacht werden, wie es sich für die Heilige geziemt. Ebenso wenig unanständiges Wesen, fades Geschwätz oder leichtfertige Witze sollen nicht mal in den Mund genommen werden. Das ist jetzt das Neue. Ein Neues, eine ganz neue Realität und Wirklichkeit in unserem Leben gegenüber früher. Und das hat der Glaube an Jesus geschaffen, wo die Taufe ein Symbol war damals. Der Glaube an Jesus hat diese neue Tatsache, Tod der Sünde und mit Jesus in einem neuen Leben leben können. Diese Realität hat der Glaube in unser Leben hineingebracht. Was für eine Größe des Evangeliums. Nicht nur wissen, wir kommen in den Himmel. Nicht nur wissen, ich habe ein bisschen Frieden im Herz. Nicht nur wissen, sporadisch empfinden, ich habe Vergebung der Sünde, wie wichtig das alles ist. Nein, unser Leben ist neu geworden. Auf der Basis von Jesus Christus. Und er sagt, wir sind mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen. Das Wort verwachsen kommt hier einziges Mal im Neuen Testament überhaupt vor. Das heißt, so dicht mit Jesus zusammen, dass man nicht mal mehr eine Lücke findet. Das heißt, so eng mit Jesus durch den Glauben verbunden sind wir als wiedergeborene Gotteskinder, dass man nicht mal mehr eine Lücke zwischen Jesus und mir findet. Was für ein toller Ausdruck. Da muss ich selber mich freuen über dieses Wort. Zwischen dir, Ernst, und Jesus nicht mal mehr eine Lücke. So eng hat Jesus dich und mich, ob du gesund oder krank, ob du ein tolles Gefühl oder ein fades Gefühl hast, so eng hat er uns hineingenommen in seine Gemeinschaft. Was für ein Trost, was für eine Freude. Natürlich wissen wir, dass Sünde so eine Gemeinschaft stört. Und natürlich wissen wir, dass das Blut Jesu rein macht. Das führt nicht, dieses Verwachsen, keine Lücke mehr da sein, so sieht Jesus die Gemeinschaft mit uns. Natürlich führt uns das nicht zum leichtsinnigen Sündigen, sondern noch mehr zur Dankbarkeit, zur Fröhlichkeit des Glaubens und zur Gelassenheit derselben. Vers 6 sagt er, wir erkennen, dass der alte Mensch, der Mensch ohne Gott, mitgekreuzigt worden ist, damit wir nicht mehr den Tätigkeitsbereich des alten Menschen im Leib unserer Sünde anderen Mächten überlassen, sondern Christus in diesem Leib regiert. Dahinter steckt Leib der Sünde. Jeder Mensch ist mit seinem Leben einer bestimmten negativen oder positiven Macht unterstellt. Nun, sagt er, wir sind nicht mehr beherrscht. Wir wissen, wir sind mitgekreuzigt dort am Kreuz auf Golgatha, im Glauben als göttliche Tatsache. Daher sind wir keine Sklaven mehr. Daher sind wir Kinder, Söhne, freigemacht. Und er fügt den Satz 7 noch gleich hinzu, denn wer gestorben ist, und das für die Juden, die den Brief lassen, ganz wichtig, auch für die jüdischen Gläubigen, denn wer gestorben ist, der ist dadurch von jedem Rechtsanspruch der Sünde freigesprochen. Nach dem jüdischen Recht bringt der Tod die Aufhebung eines jeden Rechts- oder Schuldanspruchs. Wenn einer tot ist, dann hat das Recht und die Schuld keinen Raum mehr. Und er sagt, so seid ihr. Ihr seid der Sünde tot, da hat die Vergangenheit nichts mehr Recht bei euch. Keine Anklage. Da kann nichts mehr zugreifen. Ihr seid frei. So wie im normalen Gesetz der Tode, da hören alle Forderungen, da hören alle Nachfragen auf, da wird es still. Frei. Ihr seid legitim nicht mehr der Sünde Verhaftete zum Gehorsam. Ihr seid frei von der Macht, frei vom Recht der Sünde, nach Gottes Recht am Kreuz freigemacht. Liebe Brüder und Schwestern, was für eine wunderbare Botschaft steht in diesem Vers. Für mich der Höhepunkt Vers 11 nachher. Frei von der Macht der Sünde. Versuchbar bis zum letzten Atemzug durch Glauben und Leben mit Jesus. Und er geht dann weiter, einen kleinen Abschnitt, Vers 8. Er betont nun das Leben. Er hat, wie gesagt, dass die Tatsache mit Christus der Sünde tot, frei von der Verfügbarkeit der Sündenmacht, das hat er nun hinter sich gelassen und betont, das Leben. Er zieht die sachliche Konsequenz in Vers 11. Wir gehören nun Christus an, wie er auferweckt ist, Ostern. So lebt ihr nun mit ihm. Er, Vers 9, ist der Sieger, auf dessen Seite wir stehen. Wir leben auf der Seite des Siegers. Brüder und Schwestern, von daher wollen wir auch 2. Korinther 4, Vers 8 sehen. Wenn Paulus sagt, auf der Seite des Siegers, mit ihm so verbunden, dass man nichts dazwischen hineinbringt, sagt Paulus, beinahe zerquetscht, aber nicht erdrückt. Oft ratlos, aber nicht verzweifelt. Oft zu Boden geworfen, aber nie umgekommen. Merken Sie auf einmal, auf der Seite des Siegers stehen, heißt nicht Strahlemann sein. Auf der Seite dessen stehen, der unser Leben neu gemacht hat, heißt nicht automatisch immer oben schwimmen wie ein Fettauge. Sondern beinahe zerquetscht, aber nicht erdrückt. Ratlos, aber nicht verzweifelt. Niedergeworfen, aber nicht umgekommen. Oder, es heißt an anderer Stelle, Philipper 3 bei Paulus, ganz neu auf der Seite des Siegers, wo er sagt, ich habe Sehnsucht, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahmen an seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Nicht, als ob ich schon ergriffen hätte. Ich jage, nicht ich schwebe oder ich träume oder ich trottle. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möchte. Weil ich ja von Christus ergriffen bin, weil er in mir drin ist und ich in ihm. Ich denke von mir noch nicht, dass ich am Ziel bin, aber ich bin unterwegs mit dem Sieger zum Ziel. Tränen und Lachen, der Getrostsein und Anfechtung des Ungewissseins alles beinhalten. Und der nichts ausklammert aus diesem neuen Leben als Gestorbener der Sünde gegenüber, mit dem Sieger heute lebend. Und er fasst alles zusammen in Vers 11. Haltet euch dafür, ich habe die Luther-Übersetzung da lieber, wie die Menge, die ich benutze sonst. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Hier ist der Imperativ. Das tut jetzt. Tot seid ihr, nicht weil ihr es tut. Das hat Gott getan. Leben mit Christus lebt ihr nicht, weil ihr Leben tut, sondern weil es Christus getan hat. Aber weil ihr nun tot sind der Sünde und mit Christus lebt, darum tut ihr etwas, haltet euch der Sünde gegenüber gestorben. Wenn die Sünde euch anficht. Ich sage noch einmal, wir sind aus dem Machtbereich der Sünde herausgenommen worden. Aber wir sind im Versuchungsbereich der Sünde bis zum letzten Atemzug. Alles andere wäre nicht biblisch. Und nun in dieser Versuchbarkeit, in der Sie und ich drinstehen, zur depressiven Art oder zur oberflächlichen Art, wie die Versuchung auch aussehen möchte, zur leichtsinnigen Art oder des etwas. Wenn da die Versuchung kommt zur Sünde, da sag nein. Ich sagte schon einmal hier, unsere Nachfolge besteht im letzten Grund aus zwei Wörtern. Zur rechten Zeit ja und zur rechten Zeit nein sagen. Oder umgekehrt. Nein sagen. Ich weiß noch, wie heute als Seminarist, und das schon eine Weile her, damals hieß man nicht Seminaristen, da waren wir noch eine Stufe tiefer, da waren wir Zöglinge, war auch nötiger damals die Erziehung wie heute. Als Zögling hier im Missionshaus, Seminarist klingt aber bedeutend besser, im Missionshaus stand ich mal da unten neben der alten Buchhandlung, damals war es wirklich noch im rustikalen Stil. Und wir waren beim Zeltaufbau und ich war ärgerlich mit mir selbst. Weil da war eine Sache, die mich immer wieder überwältigte, die mich überraschte. Und ich wollte es doch nicht mehr, das hat keiner gewusst. Es gibt ja Dinge, wo wir versucht werden und der Versuchung nachgeben, wo überhaupt keiner sieht. Und trotzdem wird Sünde. Und so stand ich unzufrieden mit mir selber. Und da kommt ein älterer Bruder, ältere Schwestern kennen ihn vielleicht noch, der Vater Hauser, der Fabrikant aus Ebingen, der war noch etwas kleiner und dicker wie ich, was ja nicht ganz so einfach ist. Da kam dieser Bruder, hochbetagt damals schon, und er kannte mich, ich sollte ja dort im Probedienst, und er klopfte mir auf die Schulter und sagte ernst, wie geht's denn? Ich drehte mich um und sah den Bruder Hauser, und ich sagte, na ja. Und der Mann war weise, hat viel Erfahrung gehabt, sagt, wo drückt dich denn der Schuh? Er war nicht einer von denen, die sagen, wie geht's, und gleichzeitig hofft, dass der andere Danke gut sagt, dass man nicht mehr Zeit verbraucht. Sondern er sagte, wo stimmt's denn bei dir nicht? Da ist was, was bei dir nicht in Ordnung ist. Da redete man noch etwas direkter wie heute. Heute ist man in Deutschland schon halb japanisch. Und da sagte er, da ist doch etwas bei dir, was nicht in Ordnung ist, was dir Kummer macht. Könntest du mir es nicht sagen? Väterlich, wirklich väterlich. Und ich sagte es ihm. Ich sagte, weißt du, Bruder Hauser, das will ich nicht tun und tu es doch immer wieder. Und ich sage immer wieder, Herr Jesus, ich will nicht, ich will nicht. Und dann sagt er, du bist ein Dummkopf. Die Methode deines Kampfes ist völlig verkehrt. Du musst biblisch kämpfen. Ja, was meinst du damit? Lächelt er so, er konnte herzlich lachen. Er sagte, schau mal, du bist eigenartig. Du möchtest nimmer tun, du brauchst doch gar nimmer. Sag doch, Herr Jesus, wenn das wieder kommt, ich danke dir, dass ich es nicht mehr brauche. Ich bin tot der Sünde. Er hatte Römer 6, Vers 11. Halte dich dafür ernst, sag nein zu dem Versucher und zur Versuchung, sag nein, ich brauche nicht mehr, ich bin mit Christus dieser Sünde, dieser Versuchung gestorben. Probier's doch so rum. Da ging mir wirklich ein Licht auf. Echt. Da unten auf dem Zeltplatz. Also die Dinge gibt es auch auf dem Missionsplatz, dass einem Licht aufgeht. Und ich sagte, aha. Und ich muss sagen, wirklich, es war anders. Und Sie haben schon längst gemerkt, wenn Sie auf dem Berg wohnen und manchmal mich sehen, dass ich ein temperamentvoller Mensch war. Wenig blieb noch übrig. Aber ein temperamentvoller Mensch beneidet manchmal Menschen, die nicht temperamentvoll sind, weil die sich nie entschuldigen müssen. Die sagen ja auch nie was. Ein temperamentvoller Mensch hat Versuchungen zum Ärger oder gar zum Erregtsein. Das macht mir auch manchmal zum Schaffen. Und plötzlich auffahren gibt's ja gar nicht. Wenn man mal ganz ehrlich zu sich selber ist, dann ist da ein Vorgang. Und das fängt irgendwo im Bauch an. Kommt auf Magenebene, es drängt nach oben. Und nun ist die Frage, was tun wir? Ich möchte nur illustrieren, Römer 6, Vers 11. Wenn es dort rumort, ich meine jetzt vom Temperament her rumort, dass man da sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich nun dem explodierenden Gefühl gestorben bin. Ich brauche nimmer explodieren. Ich brauche nimmer nach außen abreagieren, verletzend, nachher wieder Wunden kittend und doch Narben hinterlassend. Ich danke dir, dass ich der Versuchung gestorben bin. Probieren Sie es mal aus. Vielleicht gehören Sie zum anderen Typ, der immer noch in dem Spielchen drin steckt, Einschnapperles und Ausschnapperles. Die sehr schnell eingeschnappt sind, wenn man ihre Würde berührt. Das gibt es auch bei Christen. Vielleicht ist das eine Schwachstelle, ich weiß es ja nicht. Wie ist denn das, wenn einer oder eine deine Würde, dein Alter, deine Zuständigkeit vielleicht etwas verletzt hat und man möchte nun einschnappen und durch Eingeschnapptsein signalisieren, hoppla, in fremdem Bereich eingedrungen? Ist da nicht Römer 6, Vers 11 genau das, was der Paulus will? Halte dich dafür, dass du deinem Einschnappen wollen gestorben bist. Ist ein rationeller Vorgang, ausschnappen muss ja doch wieder. Liebe Brüder und Schwestern, das sind für mich keine Späße, das sind für mich lebensexistenzielle, evangeliumsgemäße Vorgänge, die Paulus hier aufzeigt, die ein Leben unheimlich froh machen und die uns auch helfen, zu trösten. Mitleid allein ist noch kein Trost. Es tut gut, aber es muss mehr sein bei Gottes Kind. Nein zur Anfechtung zur Sünde. Weil wir der Sünde tot sind im Urteil Gottes und von dieser Siegesstellung her Nein sagen können, wo wir gefehlt haben, dürfen wir demütig zum Blut Jesu kommen und um Vergebung bitten. Aber wir dürfen auch Ja sagen. Ja sagen zum Leben aus Jesus. Ja sagen zum Haben. Ja, Herr, ich habe Frieden mit dir, weil es da steht, nicht weil es ich fühle, sondern weil da steht, durch Glauben hast du Frieden. Ja, deine Liebe ist in mir, weil es da steht, du hast sie ausgegossen doch den Heiligen Geist. Ja, du wohnst in mir, denn dieser Leib mit all seinen Schmerzen und Bedingtheiten ist der Tempel des Heiligen Geistes. Sind Sie ja zu dem Reichtum in Jesus aufgrund des Wortes Gottes? Nicht aufgrund von Gefühlen, Emotionen, die uns so schnell einen Streich spielen. Nein, aufgrund der Tatsache, mit Christus der Sünde gestorben. Nein zur Sünde. Und ja, aufgrund der Tatsache, dass wir mit dem Sieger, der in allen Situationen der gleichliebende Herr ist, leben dürfen, das Ja zu dem Haben in Jesus. Was für ein Evangelium. Nicht nur Klärung der religiösen Not, das ist die Kernfrage. Aber aufgrund dieser Klärung verändert sich ein Leben. Und aufgrund von dieser Veränderung dürfen wir durch unser Leben da und dort Zeugnis sein. Weil wir Römer 6, Vers 11 nicht nur gelesen haben, sondern heute Abend und morgen ganz praktisch ins Praktizieren hineinnehmen. Und der Missionsfeld ist ein reichlich ausgestattetes Übungsfeld. Mangel hat es da wahrlich nicht, da drin zu leben, tot der Sünde, lebendig mit Gott. Nun auf einmal wird Leben mit Jesus ein vergebenes, aber auch ein Leben, wo man immer wieder aufleuchten lassen darf. Man singt vom Sieg in den Hütten der Gerechten, vielleicht unter Tränen, vielleicht unter Kopfschütteln, wenn man es nicht begreift. Vielleicht unter Hilflosigkeit, weil die Worte einem vergangen sind. Und doch mit ihm der Sünde gestorben und mit ihm auf der Seite Jesu lebend, so dass nichts mehr zwischen ihm und uns hineinpasst, so verwachsen. Ich muss sagen, Kapitel 6, diese Verse für heute, machen das Evangelium noch tiefer, noch existenzieller, noch reicher. Ich bin kein Stehaufmännchen. Ich bin und ich brauche kein rückhaltsloser, rückgratsloser, Gummibärchen-ähnlicher Nachfolger sein, sondern ich darf Nein und ich darf Ja sagen. Als Toter der Sünde und lebendig gemachter mit Jesus. Auch im Leib, auch in der Freude. Auf dem weiten Feld, wo Gott uns hingestellt hat, ihm zu leben und ihm zu dienen. Amen. Wir singen miteinander aus dem Lied 309, die beiden ersten Verse, 309, Vers 1 und 2. Hab ganz herzlichen Dank, dass du uns so in die Gemeinschaft mit dir hineingenommen hast, dass da nichts mehr zwischen dir und uns ist. Und dass dein Blut so rein macht, dass nichts mehr stört, dass wir verwachsen sein dürfen. Und in dieser Gemeinschaft der Sünde gestorben und mit dir, dem Herrn, lebend. Wir staunen, wir beten an. Wir beugen uns aber auch, wo wir diese Realität, die du feststellst, die wir nicht ahnen und spüren, sondern die du geschaffen hast, so wenig in das Versuchsfeld unseres Alltags hineinnehmen, um an der rechten Stelle Nein und an der rechten Stelle Ja zu sagen. Hilf einem jeden von uns, dass wir nicht nur die religiöse Frage, komme ich einen gnädigen Gott gelöst haben, sondern dass wir dementsprechend konsequent zu deiner Ehre leben. Lieber Herr, hab Dank, dass du als der Herr auch mit drin bist im Leid, in der Anfechtung, in schwerer Krankheit, im Sterben, in unverständlichen Wegen und in fröhlichen Tagen. Du bist immer der Gleiche. Und du bist immer der, der das Ziel mit uns in den Augen hat. Tröste du, erquicke du, stärke auch die Nerven und das Gemüt von manchen Brüdern und Schwestern. Dämpfe die Oberflächlichkeit und den Leichtsinn, wo deine Gnade zum Spielball oberflächlicher Sünde geworden ist. Und lieber Herr, lass uns nicht nur mit Worten, sondern auch mit diesem neuen Leben, in welcher Situation wir uns auch befinden, Zeugen sein, wo man merkt, neu geworden. Denk auch, Herr, an die Witwen. Herr, denk an die Weisen, besonders die, die wir kennen. Sei ihnen sehr, sehr nahe. Der Einsamkeit, besonders in der Nacht, in Fragen der Erziehung, Fragen der Zukunft, sei du ein Helfer. Danken dir, dass Bruder Jeder besser geht und er wieder im Dienst ist. Danken dir, dass Bangladesch genauso wie Irak und Kuwait in deiner Hand sind. Bewahre unsere Geschwister, halte sie im Land und gib die rechte Regierung, Herr, wir legen sie in deine Hände. Uns selber nimm in deine Hand, gib uns eine erquickende, stärkende Nachtruhe. Denk an unsere Familien, die Kinder und Enkelkinder und schenk doch, dass keines verloren geht, sondern bei dir ist oder zu dir kommt. Herzlichen Dank. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Gedanken in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.